Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen bei Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse. Diesmal eine neue Folge aus der Küche.
In Berlin,
genau.
Wir sind zurück. Und es war die ärgste Odyssee, zurückzukommen von Berlin nach Österreich. Weil, wie wir in der letzten Folge erwähnt hatten, war unser Auto da gerade in der Werkstatt.
Ja, wer aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass unser Auto in der Werkstatt war.
Genau, wir haben dann einen Anruf bekommen, wir können das Auto abholen. Die haben die Batterie ausgetauscht und uns insgesamt 700 Euro für was auch immer verrechnet und meinten, wir können damit jetzt nach Berlin losfahren, was wir dann auch getan haben.
Was wir auch getan haben, und in Tschechien.
Wir haben dann noch entschieden in der Früh, wir sind super früh morgens um 4 Uhr losgefahren, wegen den Kids, dass sie noch ein bisschen pennen können, und haben auch so überlegt, fahren wir über Deutschland, fahren wir über Tschechien. Dann war halt über Tschechien irgendwie 50 Minuten kürzer, deswegen haben wir entschieden, wir fahren über Tschechien.
Du musst auch gar nicht so schnell reden, Anna.
Okay, ich versuche nur irgendwie...
Wir sind einfach in Tschechien liegen geblieben, kurz gesagt, kurzum. Ist ja auch scheißegal, wir haben einen riesen fetten Motorschaden davon getragen. Und diese XY, mir liegen nur Schimpfwörter auf der Zunge, aber diese Werkstatt...
Nee, wir lassen das jetzt, wir nennen auch keine Namen.
Nennen keine Namen, aber geht nicht zu dieser Werkstatt.
Eine ausgezeichnete Mercedes-Werkstatt.
Mercedes-Werkstatt. Die haben einfach uns davonziehen lassen und die
Obwohl
Fahrt hat uns
Obwohl unser Wagen gar nicht verkehrstauglich gewesen wäre.
Vermutlich, aber mit großer
Glück,
Sicherheit.
Dass wir, also Glück im Unglück, weil wir sind halt eben über Tschechien gefahren, deswegen sind wir gerade nicht auf der Autobahn liegen geblieben. Wir haben insgesamt, glaube ich, 3,5 bis 4 Stunden auf dem ADAC gewartet.
Genau, Leute, Shoutout an den ADAC. Man zahlt das ja die ganze Zeit und denkt sich, wofür mache ich das?
Es lohnt sich.
ADAC Plus, Leute, wenn ihr mal was habt, dann lohnt es sich.
Die gelben Engel.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass sie dann angeschwirrt kommen. Ne? Wir haben natürlich ewig gewartet.
Aber egal, es war natürlich an einem Sonntag, es war in Tschechien, das heißt, es war gar nicht der ADAC, sondern irgendwelche Partner von denen. Aber wir sind in der Nähe von dem ärgsten, abgefassten Luxus-5-Sterne-Spa-Hotel gestrandet.
Ja.
Und es war in unserem ADAC-Budget drinnen. Also
ja, wir waren ja zu
das
ne,
billigste Zimmer
mit Kindern und so.
Aber
die rechnen das ja pro Kopf. Ne? Das heißt, du kriegst pro Kopf 80 bis 100 Euro, steht da irgendwie. Also ich glaube, so 80 Euro pro Kopf kriegst du für eine Übernachtung, wenn du alleine bist. Wir waren zu viert und haben ein dickes Budget gehabt für schön lecker Resort-Übernachtung.
Ja, genau, das Hotel heißt Hotel Storchennest, ist in Tschechien. Ja. Und Leute, googelt das mal. Ich meine, das hat alles. Da gibt es einen eigenen Zoo.
Da gibt es einen eigenen kleinen Zoo in einem Hotel.
Es gibt einen riesen Spa-Bereich.
Also
es gibt einen Adults-Only-Spa-Bereich, den haben wir gar nicht ausgecheckt. Wir waren nur in dem mit Kindern und der war schon richtig dope und wir waren eigentlich alleine dort.
Es gibt einfach eine Bowlingbahn zur freien Benutzung mit Bowling, mit einem Regal mit Bowlingschuhen.
Es gibt Mini-Ponys und normale Ponys und große Pferde zum Reiten.
Es gibt die ärgsten Spielplätze.
Es gibt einen See, also im Sommer sicher auch cool. Weil
ja,
Badesee, baden gehen. Es gibt die ärgsten Spielplätze, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also so richtige Kletter...
Reiterhof, Golfplatz, man kann Reitstunden buchen über...
Und jetzt kommt's aber, wir waren dann 3 Tage dort gestrandet und natürlich werden am Tag 2 unsere beiden Kinder krank. Das heißt, wir sind im ärgsten, geilsten Hotel, wo man 1000 Sachen mit Kindern machen kann und beide liegen krank im Bett.
Ja.
Oh.
Und die haben auch sowas wie so einen Indoor extra großen, in Deutschland suchst du sowas mit der Lupe, ne? So einen großen... riesengroßen, einfach geil eingerichteten Raum mit irgendwie gefühlt 50 riesen Sitzsäcken und so Polstern, die in so wie so heumäßig aussehen, ne, wo die Kinder Höhlen bauen können. Also so super kinderfreundlich,
Wahnsinn.
Hundefreundlich, menschenfreundlich, einfach. Man muss dazu sagen, wirklich, also wir sind da aufgeschlagen. Sorry, wir erzählen jetzt doch nochmal ein bisschen.
Ja.
Jetzt kommt das alles so.
Wie die ärgsten Penner.
Wie die ärgsten Penner.
Wir sind im Abschleppwagen
Wir sind in dem Abschleppwagen dahin gebracht worden mit unserer Karre. Vielleicht kennt ihr das, die Familien unter euch, wenn man mit Kindern irgendwo hinfährt, Langstrecke, dann ist das Auto voll geknallt mit Scheiße.
Genau, und wir haben
also
die ganze
Brezel,
Scheiße dann rausgenommen.
Hafermilch ist. Alles. Wir sind alle in Trainingshosen.
Wir wussten ja gar nicht, ob wir unser Auto demnächst wiedersehen oder nicht. Also meinten wir, okay, okay, wir nehmen jetzt alles raus, also oder fast alles zumindest an Gepäck. Das heißt, wir sind dort aufgeschlagen, als würden wir uns für einen Monat dort einquartieren, haben ausgesehen wie die ärgsten Penner und haben dann aber gleich zur Begrüßung schon so ein schönes Säckchen bekommen.
Wir standen dann da, komplett verschwitzt, stinkend in Trainingshosen mit Kindern, übermüdet mit tausend Sachen und so in dieser Lobby. Und dann kommt so ein Typ und bringt uns Sekt und den Kindern so einen Apfelsaft auf so einem Tablett mit Strohhelmchen und so, wo du echt denkst so...
Oh, also Alter. Hotel Storchennest ist natürlich unbezahlte Werbung, die sponsern leider nicht unseren Podcast.
Nee, aber wirklich, ohne Scheiß, das ist so ein tolles Resort. Und wir waren natürlich off-season da, wahrscheinlich ja. Ist es im Sommer knallevoll. Mhm. Aber die waren total lieb zu uns. Wir mussten natürlich, weil die Kinder dann gekotzt und gefiebert haben, mussten wir dann irgendwie so Essen da hin und
unangenehm.
Her
schleppen. Wir mussten mal mitten in der Nacht nach neuer Bettwäsche fragen, weil... eins unserer Kinder das ganze Bett voll gekotzt hat, aber es war auch kein Problem. Also
es ist alles wirklich so freundlich und nett und alles kein Problem und irgendwie, also wirklich nochmal großes Dankeschön an die und natürlich an den ADAC, weil der nämlich die ganze Party hier gesponsert hat.
Auch unbezahlte Werbung, von dem werden wir leider auch nicht gesponsert für unseren Podcast.
Wir werden von niemandem gesponsert für unseren Podcast, von uns selbst.
Irgendwann mal von so Prepper-Produkten wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall der ADAC, falls es Leute nicht wissen, was der ADAC Plus macht, der zahlt euch bis zu 3 Nächten dann Übernachtungsgeld. Er zahlt euch, falls rauskommt, dass euer Wagen nicht irgendwie am nächsten Tag weiterfahren kann, was bei uns der Fall ist, wegen Motorschaden, zahlen die euch 500 € Rückreise, also entweder Mietwagen oder Zug, erste Klasse Zug oder irgendwie sowas, ne? Also 500 €.
Und die Rückführung vom Auto.
Und die Rückführung vom Auto tatsächlich. Die bringen jetzt unser Auto in so 1,5 Wochen mit so einem Sammeltransport dann nach Berlin, weil ich lasse das hier in der Werkstatt prüfen, damit wir natürlich ein bisschen juristisch prüfen können, ob die...
Wir werden klagen!
Nein, aber es ist wirklich, also wir haben schon mehrere Leute, die sich damit auskennen, gesagt, dass der Schaden vermutlich vermeidbar gewesen wäre, aber die haben halt einfach drauf gekackt. So, also so viel zu der Werkstatt. Ich will
jetzt
gar nicht
mehr. Zu Verschwörungsthemen.
Wir sind ja ein Verschwörungspodcast und nicht ein Lifestyle-Podcast.
Es geht so unfassbar viel gerade ab auf dieser Welt. Also das hatten wir eh in der letzten Folge schon, dass ich meinte, ich fühle mich wie in einer einzigen Verschwörung und das Gefühl wird immer schlimmer. Wir sind auch in den letzten Folgen sehr politisch geworden, obwohl ich das eigentlich nie werden wollte. Aber man kommt fast nicht drum rum mit dem ganzen Zeug, was hier passiert.
Man kommt wirklich fast nicht drum rum, ne?
Wir arbeiten natürlich auch ohne Redakteure, mir ist aufgefallen. Natürlich arbeiten wir ohne Redakteure. Bei den Epstein-Folgen zum Beispiel haben wir kein einziges Mal erwähnt, dummerweise, dass noch gar nicht alle Files veröffentlicht wurden, sondern ungefähr nur 1%.
Nee, haben
wir nicht gesagt. Für uns war es klar, wir haben es irgendwie nicht gesagt. Das heißt, Epstein-mäßig wird von uns sicher auch noch mehr kommen, aber ich brauchte mal so ein bisschen Pause von diesem ganzen
Pido-Abfuck. Es macht mich wahnsinnig. Und vor allem so, ich muss...
Welteliten... die geschützt werden und da wahrscheinlich drinnen stehen.
Und alles, was mit den USA zu tun hat, weil da ist wirklich gerade Land unter und also diese Person Trump, ich brauche echt Abstand von dem, auch zumindest im Gespräch, weil er macht mich unfassbar wütend.
Mich auch.
Wirklich, diese ganzen Sachen, die er macht und diese ganzen Sachen, die er sagt, auch Grönland hin und her und dies und jenes und so. Und es wird, mir hat nur so ein Video reingespielt, was so viel Sinn macht. Das hat man eh gemutmaßt, aber es hat jetzt nochmal irgendwie so eine NGO, die sich halt mit so Big Whales beschäftigt, also mit großen
Wahlen.
Aber in Wahlen im Sinne von Leuten, die große Investments tätigen an der Börse. So,
ach
die nennt man Whales.
Also keine Meeresbewohner.
Ja. Nein, keine Meeresbewohner. Und wie die halt agieren, wenn Trump irgendwelche Sachen wieder loslässt. Und das hat alles System und er sagt halt nur irgendwelche Sachen, um die Börse halt mit Scheiße zu fluten. Sein Berater hat das mal irgendwie gesagt in einem Video. Das heißt, das ist eine Strategie, das bedeutet mit Scheiße fluten. Das bedeutet, so flood them with shit chaos oder irgendwie sowas war die Redewendung. Das heißt, du verunsicherst die Leute so dermaßen, dass man nicht weiß, sagt er jetzt die Wahrheit oder ist es nur aus Spaß oder ist es einfach wieder Drohgebärde? Und deshalb reagiert der Markt auch immer mit krassen Schwankungen und die Anleger und so weiter. Und das heißt, bevor der sowas loslässt, steckt er das seinen Kumpels, die investieren, dann fällt der Markt oder ich weiß nicht, wie genau es funktioniert, aber die beeinflussen einfach die Börse mit der Scheiße.
Und ich meine, wir sind uns einig.
Das macht einen so wütend.
Ja, ich meine, Trump ist evil as shit, aber ich bin trotzdem fast zu 99% davon überzeugt, dass er auch nur eine Puppet, a.k.a.
Eine ziemlich
Marionette ist.
Puppet.
Ja, klar. Ja. Aber egal, ich freue mich so auf diese Folge, weil wir reden heute wieder mal über...
Trommelwirbel! Drrr.
Aliens!
Endlich wieder Aliens. Back to the roots.
Genau. Und Oleg, dieses Mal, bevor wir in die Verschwörungsrakete einsteigen, möchte ich ja einen Rest in Peace für jemanden aussprechen. Okay. Nämlich für Erich von Däniken. Sagt dir was?
Nee, aber
Rest in Peace, Erich. Sollte dir aber. Genau, ja. Erich Anton Paul von Däniken wurde am 14. April 1935 geboren und ist dieses Jahr am 10. Januar verstorben. Und er war ein Schweizer Autor, der vor allem durch seine Theorien zur sogenannten Präastronautik bekannt wurde. Also er ist quasi der Father of Präastronautik. Also er hat sich das ganze, die ganzen Theorien quasi zum ersten Mal zu Schrift gebracht und das veröffentlicht. Sein erstes Buch, Erinnerungen an die Zukunft, erschien 1968 und stellte eben die These auf, dass Außerirdische in der Frühzeit die Erde besucht und menschliche Kulturen beeinflusst hatten, etwa bei den Pyramiden, mysteriösen Bauwerken oder eben auch in alten Legenden. Wir haben dazu schon in unserer Repto-Folge was über Präastronautik
gemacht. Ich glaube Repto-Folge
war Präastronautik. Das war in unserer Repto-Folge drin, eben. Könnt ihr mal reinhören, da geht's, quatschen wir ausführlicher darum. Genau, die Ideen von ihm wurden weltweit populär und lösten aber natürlich in der wissenschaftlichen Welt breite Ablehnung aus, da sie als Pseudowissenschaft gelten, da sie nicht auf belastbaren Beweisen basieren.
Na klar.
Aber ich meine ganz ehrlich, Leute, beweist mal, dass die Pyramiden vom Menschen gebaut wurden. Also wie willst du denn das beweisen? Ist ja auch nur eine Theorie.
Ich frage mich, so, oder? Da haben wir heute Morgen drüber geredet, ich frage mich, ob wir nicht eine ganze Folge zu Pyramiden machen sollten.
Sollten mit allem drum und dran.
Weil das ist so ein, ich bin immer hin und her gerissen, wirklich. Ich schwank immer, dann sehe ich wieder Sachen und denke mir so, ich glaube, die Menschen waren damals intelligenter und hatten mehr Technologie in ihrem sozusagen Ausmaß, als wir uns das vorstellen können. Und dann denke ich mir wiederum, nee, die hätten das nicht geschafft, das hätten die nicht geschafft. Und dann denke ich mir wiederum so, ah ja, gut, aber wenn so viele Sklaven über Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg schuften und mit Peitschen und Trompeten und so. Aber es ist einfach, bleibt ein Rätsel.
Aber Entschuldigung, gerade letztens hat Joe Rogan im Podcast, ich glaube die letzte oder die aktuellste Folge von Joe Rogan, da geht es auch wieder über die Pyramiden von Gizeh, wo ja letztes Jahr diese krassen Säulen und Tunnel gefunden wurden, die bis zu 600 Meter unter die Erde gehen und da unten befinden sich komplette Kammer- und Tunnelsysteme.
Wie?
Und sorry, ich glaube nicht, dass Menschen damals das schon drauf hatten.
Wie? Ich meine, da kannst du ja...
Vielleicht, aber
und dann denke ich mir wiederum so, man hat das, jeder kennt das ja aus dem Sandkasten, ne? Wir graben das Tiefste, wir graben bis in die Erde runter, ne? Und dann gräbst und gräbst und gräbst und gräbst und irgendwann, also denke ich mir, haben die das früher einfach auch gemacht? Haben die einfach 10 Jahre lang gegraben?
Meter tief?
I don't know.
I doubt it,
vielleicht
I doubt it.
Vielleicht können wir uns das nicht vorstellen, weil wir einfach so Wack Jackson sind heutzutage,
Naja, auf jeden Fall, Erich von Däniken veröffentlichte rund 49 Bücher, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Seine Werke wurden über 70 Millionen Mal verkauft und das macht ihn zu einem der erfolgreichsten Sachbuchautoren überhaupt. Also Sachbuchautoren.
Fiction-Autoren.
Genau, also er hat auch die Popkultur extrem beeinflusst. Fernsehserien wie Ancient Aliens. Also das ist so eine Doku-Fiction-Serie, bis hin zu großen Hollywood-Produktionen sind geinfluenced durch ihn. Oder zum Beispiel Stargate basiert auch extrem auf seinen Theorien. Genau, und ich würde den Guten jetzt kurz zu Wort kommen lassen.
Aber wollen wir nicht erstmal irgendwie...
Schmeißen wir uns in die Verschwörungsrakete, okay, würde ich sagen. Okay. Ja?
Ja, die Anna weicht ein bisschen vom sonstigen Skript ab, hör mal. Ja, dann hau mal raus, du kleine Maus.
Mach ich, du kleiner Wicht. Reimt sich nicht.
Persönlich bin ich ein tiefgläubiger Mensch. Aber meine Meinung ist, vor vielen, vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. So sind diese angeblichen Götter eingewandert in die Legenden, in die Mythen und auch in die alten Religionen. Selbstverständlich wissen wir alle, es gibt keine Götter. Es gibt, wenn man gläubig ist, nur einen allgegenwärtigen großen Gott. Aber unsere Vorfahren verstanden es nicht. Und so entstand das, die Götter seien gelandet.
Gott, Götter.
Gut, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir schmeißen uns jetzt in unsere Verschwörungsrakete.
Und schmeißen uns jetzt in unsere...
Und
nee, der hat ja gar nicht
dann, gesächselt. Oleg, nee, er hat geschweizert. Ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht. Eine angeblich wahre Geschichte. Also steigen wir ein.
Okay.
Verschwörerisch. Wir befinden uns in Montana. Es ist ein Nachmittag im Spätsommer 1932. Die Welt hier draußen ist weit genug, um einen Menschen klein wirken zu lassen. Gras bis zum Horizont, ein Himmel, der sich wölbt wie eine riesige blaue Kuppel über der Erde. Zwei Jungs durchbrechen diese Stille. Leo, 11 Jahre alt, ernst und wachsam. Unser jüngerer Bruder Mike, neugierig, lebendig, immer einen Schritt weiter als vernünftig. Sie sind weiter von der Farm entfernt, als sie es dürften. Leo will längst umdrehen, doch Mike will noch hinter diesen einen Hügel dort sehen. Als sie den Kamm erreichen und ins Tal blicken, bleibt für die beiden die Welt für einen Augenblick stehen. Dort unten steht etwas. Ein riesiger, runder Körper, glatt wie poliertes Metall, aber ohne Kanten, ohne Nieten, ohne Fenster. Die Oberfläche wirkt lebendig, als würde sie Licht nicht spiegeln, sondern aufnehmen und verändert zurückgeben. Leo sucht sofort nach einer Erklärung. Ist es ein Wassertank? Nee. Ein Silo? Nee, auch die sehen anders aus. Vielleicht etwas vom Militär, meint Mike. Doch Leo schüttelt den Kopf. Passt nicht. Dieses Ding da unten hat auf jeden Fall eine magische Anziehung auf die Brüder und sie steigen langsam den Hang hinunter. Je näher sie kommen, desto unnatürlicher wird die Stille. Kein Wind mehr, kein Rascheln, keine Insekten sind zu hören, nicht einmal ihre eigenen Schritte auf dem Boden. Dann macht Leo einen letzten Schritt und bleibt abrupt stehen. Nicht aus Angst, sondern weil er nicht weiter kann. Seine Hand tastet vor und trifft auf Widerstand in leerer Luft. Er bekommt keinen Schlag und spürt auch keinen Schmerz. Nur Druck, wie zwei Magnete, die sich abstoßen. Mike wirft nun einen Stein. Der Stein fliegt, wird langsamer, hängt einen Atemzug in der Luft und fällt senkrecht zu Boden. Leo und Mike stehen nun da. Die Brust hebt und senkt sich schnell. Stille. Keiner von beiden sagt, lass uns gehen, aber beide denken es. Mike tritt nun einen Schritt zurück, dann noch einen. Seine Ferse rutscht im trockenen Gras weg und dieser kleine, stolpernde Moment bricht den Bann. Leo, wir müssen Dad holen. Seine Stimme klingt dünn, fast schuldig, als würde er etwas Falsches sagen. Leo nickt nur, er dreht sich nicht sofort um. Er schaut noch einmal ins Tal, als wolle er sich vergewissern, dass es wirklich da ist, dass er sich das nicht nur eingebildet hat, dass er später nicht dastehen wird wie ein Lügner mit einer zu großen Geschichte. Aber das Ding steht noch immer da, groß, fremd, unmöglich. Dann drehen sich die Brüder um und rennen los. Leo platzt durch die Tür, bevor sein Atem wieder ruhiger ist. »Dad, Dad, du musst mitkommen, da ist was!« Sein Vater schaut auf, blinzelt gegen das Licht, das durch die Tür fällt. Erwachsene haben oft diesen Blick, wenn Kinder mit großen Geschichten kommen. Halb aufmerksam, halb skeptisch. »Hm, was denn?« Mike steht hinter Leo, die Augen immer noch weit, das Gesicht bleich unter der Sonne. »Ein Ding, wie ein Haus, aus Metall, und man kann nicht hin!« Der Vater sieht sie an. Lange genug, um zu merken, dass das kein Spiel ist. Er greift nach seinem Hut und gemeinsam gehen sie zurück. Als sie den Hügel erreichen, bleibt Leo stehen. Er weiß es schon, bevor er hinschaut. Das Tal ist leer. Nur Gras, das sich im Wind bewegt. Nur Licht. Nur der ganz normale Sommernachmittag in Montana. Der Vater schaut sich um, geht ein paar Schritte, schüttelt dann den Kopf. »Jungs, ihr habt euch da was eingebildet«, sagt er. »Nicht böse, nur sicher.« Leo sagt nichts, Mike auch nicht, denn sie wissen beide, man kann sich vieles einbilden, aber keine unsichtbare Wand, keinen schwebenden Stein. Auf dem Heimweg sind sie still. Und in dieser Stille wächst etwas, das größer ist als Angst. Die Gewissheit, dass das nicht vorbei ist. Dass das Tal etwas verbirgt. Und dass sie wieder hingehen werden.
Jo, erinnert mich so ein bisschen. Die Geschichten ähneln sich wahrscheinlich alle, weil das die Erfahrung wahrscheinlich eine ähnliche mhm. Erfahrung ist von diesen Leuten, wenn sie diese Erfahrung denn gemacht haben. Mhm. So, nämlich unsere erste Folge, mhm. daran hat es mich das so ein bisschen erinnert, von Aliens entführt.
Ja.
Damit hat alles angefangen hier bei diesem Podcast. Ja. Und auch ein wenig an die zweite Folge, Roswell war die zweite, ne?
Ja, genau.
An die Geschichte dort, ne? Das war, es ist tatsächlich...
Was ich ganz spannend finde, ich meine, die Geschichte geht natürlich noch weiter, aber die stammt halt aus Tagebucheinträgen von den damaligen 11-jährigen
von den
Leo.
Jungs.
Also von, genau, es ist so mehr aus der Perspektive von Leo erzählt und geschrieben. Und dann denkst du so, okay, wenn der 11-jährige Junge, der müsste ja extrem inspiriert sein von Science-Fiction-Literatur, die es damals zwar schon gab, ja, aber die jetzt nicht so krass.
Wann war da nochmal?
1932.
32, ist ein bisschen. Ja, ist noch vor diesem ganzen, was dann in den Ende der 40er, dieser Boom
ja,
war.
Ja, genau, das ist noch weit vor dem Boom.
Ja.
Genau. Gut, ich mach mal weiter, ne?
Ja, okay.
Oder?
Wir hören einfach mal weiter. Nee, erstmal natürlich spannend und vor allem, es ist natürlich immer die gleiche Form, die beschrieben wird. Also es ist immer Ähnliches, was beschrieben wird. Vor allem besonders das mit diesem Abstoßen, dass du nicht hin kannst, dass sich was zurückhält. Ich meine, ich spiele oft genug mit den Kids mit Magneten und sowas und denke mir, das ist auch einfach eine... Also das ist eine unsichtbare Kraft, ja. Aber du kannst nicht hin. Und genau so stelle ich mir das vor.
Ja, vor allem etwas Organisches vielleicht, weil ich meine, im Blut ist ja auch wahnsinnig viel Metall drinnen und vielleicht ist es irgendwie ein Schutzwall, wo du als blutender Mensch nicht durchkommst.
Aber ein Stein.
Aber der Stein kommt ja auch nicht durch, stimmt. Na gut, ich mache mal weiter.
Spannend. Ja, spannend das. Oh Leute, Aliens. Aliens.
In den Tagen danach zieht es sie immer wieder zum Hügel. Nicht aus Abenteuerlust, eher wie von einem leisen Ruf. Doch da ist nichts, nur gewöhnliches Land. Aber die Jungs laufen immer wieder zum Hügel, bis sie es wiedersehen. Zuerst nur ein Flimmern über dem Boden, dann verdichtet sich das Licht und das Objekt steht erneut im Tal. Dieses Mal rennen sie nicht davon. Sie bleiben oben stehen, Schulter an Schulter und sehen, wie ein sanftes Leuchten um den Rand des Schiffes pulsiert. Ruhig, gleichmäßig, wie der Atem eines gewaltigen Wesens. Dann verändert sich die Oberfläche. Eine Linie erscheint, wird breiter, öffnet sich lautlos. Eine Rampe senkt sich ins Gras. Und aus dem Licht treten Gestalten. Zuerst ist da nur Bewegung im Schatten der Öffnung. Dann tritt die erste Gestalt ins Sonnenlicht. Groß, schlank, aufrecht. Die Proportionen sind menschlich, aber vollkommener, ruhiger. Helles, fast weißblondes Haar fällt weich bis auf die Schultern. Die Haut wirkt klar, beinahe lichtdurchlässig. Die Augen sind groß, hell, aufmerksam. Nicht kalt, sondern bewusst. So, und hier haben wir nämlich die Unterscheidung, weil nämlich bei von Aliens entführt wurden die Aliens komplett anders beschrieben, nämlich das waren die sogenannten, die Grauen, sagt man, also so dieses klassische Alien mit den großen Augen und dem Riesenschädel. Und das dürften die Nordics sein, die ja quasi so, die ausschauen wie wir, nur so große, blonde, blauäugige, also die eigentlich so ausschauen wie Oleg.
30er Jahre, Nordic Aliens, der ist
so
der Aria-feuchte Traum so ein bisschen, ne?
Ja, aber genau, aber das ist schon mal auf jeden Fall eine andere Art von Alien wie bei Jason, definitiv.
Ja, 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 ja.
Gut.
Weißt du, was ich mich immer frage? Ich finde das immer so lustig. Ich frage mich, ob das so ein menschliches Ding ist. wenn in so Raumschiffen die so hyper drüber, unerklärlich mit Leuchten und Licht und so. Und dann kommt dann halt was so doof spießig, so eine Rampe, so bam, bam, bam. Und dann kommen die da runtergepoltert.
Aber die Rampe, okay, ich habe das jetzt total zusammengekürzt, aber in der Originalgeschichte steht drinnen, dass die Rampe sich quasi so rausstreckt. Das schaut eher aus wie eine Zunge. Also das ist nicht so eine Miu, sondern die kommt wie sowas Organisches aus dem Schiff raus. Okay. Das ganze Schiff.
Das musst du dazu sagen, weil ich denke mir, dann denke ich mir immer so, ist das einfach so ein Mensch, stellt sich vor, wie das ist in den 30ern. Und denkst natürlich, für die ist natürlich so eine Rampe was ganz Tolles.
Nicht, dass du die Rampe hinterfragst.
Ich hinterfrag alles, Anna. Okay. In einem Verschwörungspodcast hinterfrag ich alles und alle.
Und ich glaube
alles. Ich hinterfrag sogar mich selbst und glaube auch alles.
Gleichzeitig. Okay, wo war ich stehen geblieben?
Ich hinterfrage alles, wozu es keinen Wikipedia-Artikel gibt. So.
Zwei weitere Gestalten folgen. Sie bleiben nahe beim Schiff, stehen und blicken über das Tal, als würden sie sich orientieren. Keiner trägt etwas in den Händen, keine Werkzeuge, keine Waffen, nichts, was ihren Zweck verrät. Ihre Kleidung liegt eng am Körper an und wirkt dennoch weich, beinahe fließend. Sie hat keine sichtbaren Nähte, keine Taschen, keine Abzeichen. Im Licht schimmert der Stoff leicht, als würde er auf die Helligkeit reagieren. Genau, und das mit dieser Kleidung, die keine Nähte und so weiter.
Keine fliegenden Gürtel.
Nee, keine fliegenden Gürtel. Wie bei Shoutout an die Reilfong. Aber das hatten wir auch schon mal, oder? Mit dieser Kleidung, die so...
Gut. Ich bin jetzt mal der kritische Spießbürger hier. Wie stellst du die Alien-Kleidung vor? Da sagst du ja nicht, ja, der hat da so einen Dieselgürtel und dann so einen
keine
Jeans.
Keine Ahnung, ich stelle mir die so
natürlich
ein bisschen vor,
sich das
wie,
immer so.
Ich stelle mir die vor wie bei Klingonen. So, weißt du, so wie so eine
so
Rüstung
robust.
Und robust und so ein bisschen so Panzer.
Ja, aber die meisten, wenn man an so Future Alien Technology denkt, ist ja alles immer so ein bisschen eher MacBook-mäßig. Weißt du, was ich meine? Alles immer so glatt und Einheitsdings, ohne große Nähte, ohne
ich
große
meine,
Knöpfe.
Ich meine, aber gut, so hört sich das für mich jetzt an wie ein Taucheranzug.
Ja, so.
Ja, die haben auch keine Nähte, haben aber Nähte. Naja, egal. Es ist, kann ja so ein...
Ja.
Okay. Mike flüstert kaum hörbar. Leo, die sind echt. Leo antwortet nicht. Er kann nicht. Sein Blick ist an die Gestalten gefesselt und mit jeder Sekunde wächst dieses Gefühl in ihm, das sich nicht mehr nur wie Staunen anfühlt. Es ist das Bewusstsein, Zeuge von etwas zu sein, das die Welt größer macht und ihn selbst kleiner. Eine der Gestalten wendet nun langsam den Kopf. Auch aus dieser Entfernung spürt Leo den Moment, in dem ihr Blick sie trifft. Nicht zufällig, nicht suchend, sondern gezielt. Er weiß nicht, woran er das erkennt. Vielleicht an der plötzlichen Spannung in seiner Brust, vielleicht an der Stille, die noch tiefer wird. Aber er ist sich sicher. Sie wurden gesehen. Und dieses Mal läuft keiner von ihnen weg. Leo weiß nicht, wer sich zuerst bewegt. Vielleicht ist er es selbst, vielleicht ist es Mike. Vielleicht ist es einfach dieser unsichtbare Zug, der stärker ist als Vernunft. Nur ein Stück, murmelt er schließlich, mehr zu sich selbst als zu seinem Bruder. Mike nickt sofort. Sie beginnen den Hügel hinabzusteigen, langsam, vorsichtig. Jeder Schritt fühlt sich bedeutender an als der vorherige. Unten stehen die drei Gestalten, noch immer nahe an dem gewaltigen Objekt. Sie bewegen sich kaum, wirken nicht beschäftigt, nicht wachsam im menschlichen Sinn. Eher wie Beobachter, die sich Zeit nehmen. Leo wartet darauf, wieder gegen diesen unsichtbaren Widerstand zu stoßen. Seine Schultern sind angespannt, sein Körper rechnet mit dem plötzlichen Druck in der Luft. Doch er geht weiter und weiter. Nichts hält ihn auf. Das macht es fast beunruhigender als zuvor. Die Grenze ist nicht verschwunden, davon ist er überzeugt. Sie ist nur geöffnet worden. Als sie etwa auf halber Strecke sind, bleibt Mike kurz stehen. »Spürst du das auch?«, flüstert er. Leo nickt. Die Luft fühlt sich anders an, dichter, als wäre sie geladen. Seine Haut kribbelt, besonders an den Armen, wo der Wind darüber streicht. Es ist kein Schmerz, eher eine feine elektrische Spannung, wie kurz vor einem Gewitter. Die Gestalten haben sie längst bemerkt, das weiß Leo, auch wenn er ihre Gesichter noch nicht klar erkennen kann. Als sie nur noch wenige Dutzend Meter entfernt sind, bleibt Leo plötzlich stehen, Mike dicht hinter ihm. Sein Herz schlägt schnell, aber nicht mehr vor panischer Angst. Es ist das Klopfen eines Körpers, der spürt, dass er an der Schwelle zu etwas steht, das sein Leben teilen wird. In ein davor und in ein danach. Eine der Gestalten löst sich nun aus der Gruppe. Sie geht auf die Jungen zu. Langsam, offen, ohne jede Andeutung von Drohung. Leo spürt, wie Mike neben ihm den Atem anhält. Für einen Moment überlegt er doch noch wegzurennen. Zurück auf den Hügel. Zurück in eine Welt, in der Kühe das Fremdeste sind, das man sehen kann. Doch seine Füße bleiben, wo sie sind. Weil etwas in ihm versteht, noch bevor sein Kopf es begreift. Wenn sie jetzt gehen, werden sie ihr ganzes Leben lang zurückdenken und sich fragen, was passiert wäre, wenn sie geblieben wären. Die Gestalt kommt näher, bis nur noch wenige Meter zwischen ihnen liegen. Jetzt kann Leo das Gesicht erkennen. Es ist menschenähnlich, aber feiner. Langsam hebt die Gestalt ihre Hand. Nicht hoch, nicht plötzlich, nur eine ruhige, offene Bewegung, die in jeder anderen Situation harmlos gewirkt hätte. Und hier doch alles verändert. Leo schluckt, dann hebt auch er seine Hand. Zwischen ihnen liegt nur noch Luft und die Ahnung, dass diese Begegnung nicht zufällig ist. Leo spürt seinen eigenen Atem deutlicher, das Pochen seines Herzens, das Kribbeln in seinen Fingern und plötzlich ist da noch etwas Neues. Kein Wort, kein Satz, kein Klang, eher ein Eindruck, der sich in ihm formt, ohne durch seine Ohren gegangen zu sein. Ein Gefühl von Ruhe, von Offenheit, von einem vorsichtigen Willkommen. Leo blinzelt. Für einen Moment glaubt er sich das einzubilden, doch je länger er in diese Augen blickt, desto klarer wird es. Dieser Gedanke ist nicht seiner. Neben ihm steht Mike ganz still. Seine Schultern haben sich gesenkt. Die anfängliche Anspannung ist aus seinem Gesicht gewichen. Auch er spürt es, das weiß Leo sofort, ohne dass sie sich ansehen müssen. Die Gestalt spricht nicht, ihre Lippen bewegen sich nicht. Aber in Leos Innerem entstehen Bilder, weich und flüchtig wie Träume kurz vor dem Aufwachen. Sterne, weite Dunkelheit, durchzogen von Lichtpunkten. Bewegung zwischen diesen Lichtern, lautlos, mühelos. Ein Gefühl von Entfernung, so groß, dass es keinen Namen dafür gibt und zugleich das seltsame Empfinden, dass diese Entfernung keine Rolle spielt. Leo schluckt, seine Knie fühlen sich weich an, als müsste er sich setzen, um nicht den Halt zu verlieren. Nicht aus Schwäche, sondern weil sein Kopf versucht, etwas zu begreifen, das größer ist als alles, was er je gedacht hat. Dann kommt ein weiterer Eindruck. Zarter, persönlicher, nicht Angst, nicht Neugierde, sondern Vertrautheit. Als würden dieses Wesen und er sich nicht zum ersten Mal sehen. Leo spürt, wie sich seine eigene Furcht verändert. Sie verschwindet nicht ganz, aber sie löst sich auf in etwas Ruhigeres, in vorsichtiges Vertrauen. Langsam senkt die Gestalt ihre Hand und in Leo bleibt dieses Gefühl zurück, klarer als jedes gesprochene Wort. Wir sind nicht hier, um euch zu schaden. Er weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt, aber er weiß, dass er wahr ist. Zumindest in diesem Moment, unter diesem Himmel, in diesem Tal. Neben ihm atmet Mike zittrig aus, als hätte er die Luft viel zu lange angehalten. Die Welt kehrt langsam zurück. Der Wind im Gras, das ferne Zirpen von Insekten, das Gewicht seines eigenen Körpers. Doch etwas hat sich unwiderruflich verschoben. Leo ist nicht mehr nur ein Junge auf einem Hügel in Montana. Er ist jemand, der in die Augen eines Wesens aus einer anderen Welt gesehen hat und darin keine Feindschaft fand. Er will gerade etwas sagen, vielleicht Mikes Namen, vielleicht nur ein unsicheres. Hast du das auch gespürt? Als es passiert. Hab keine Angst. Die Stimme kommt nicht laut, nicht hallend, nicht übernatürlich verzerrt. Sie ist ruhig, warm, klar und sie kommt von außen. Leo zuckt zusammen, als hätte ihn noch ein Stromstoß erwischt. Sein Herz schlägt hart gegen seine Rippen und für einen Moment weiß er nicht, ob er richtig gehört hat. Die Gestalt vor ihm hat den Mund bewegt, langsam und deutlich. Hab keine Angst.
Er ist einfach ein Schweizer getroffen. Das ist gar kein Alien, das ist einfach ein Schweizer.
Was? Halt mal auf.
Ich hab keine Angst.
Die Worte sind nicht
perfekt. Ricola.
Die Worte sind nicht perfekt gesprochen. Ein leichter Akzent liegt darin, als würden sie durch einen Mund geformt, der diese Laute erst vor kurzem gelernt hat. Doch sie sind verständlich, menschlich. Mike macht einen kleinen, erstickten Laut. »Leo«, flüstert er, »der hat geredet.« Leo nickt stumm, ohne den Blick von der Gestalt zu lösen. Sein Verstand versucht fieberhaft, das Gesehene und Gehörte in eine Form zu pressen, die Sinn ergibt. Doch alles, was er greifen kann, ist dieses eine schlichte Wunder. Etwas, das nicht von dieser Welt ist, steht vor ihm und spricht seine Sprache. Die Gestalt beobachtet ihn ruhig, als würde sie genau verstehen, was gerade in ihm vorgeht. Dann folgt ein weiteres Wort, vorsichtig geformt, fast tastend. Leo. Sein Name trifft ihn härter als zuvor. Er hat ihn nicht gesagt, Mike auch nicht. Und doch hängt er jetzt in der Luft zwischen ihnen, gesprochen von einem Wesen, das eben noch
in der Schweiz war.
Das eben doch nur in Bildern und Gefühlen mit ihm kommuniziert hat. Ein kalter Schauer läuft ihm den Rücken hinunter, während gleichzeitig eine seltsame Wärme in seiner Brust wächst. »Woher?« beginnt er heiser, doch seine Stimme versagt ihm den Dienst. Die Gestalt legt leicht den Kopf schief, eine Bewegung, die so menschlich wirkt, dass sie beinahe tröstlich ist. »Wir lernen«, sagt sie leise, »von euch.« Leo braucht einen Moment, bis er seine Stimme wiederfindet. Sein Mund ist trocken, seine Zunge fühlt sich schwer an, als müsste er erst wieder lernen zu sprechen. Du weißt, wie ich heiße?« fragt er schließlich. Die Gestalt nickt leicht. Ihre Bewegungen sind ruhig, nie abrupt, als würde jede Geste bedacht sein. »Wir hören eure Gedanken«, sagt sie langsam. »Nicht alles, nur was stark ist.«
Leo, ich glaube, dein Mund ist trocken. Magst du einen Ricola haben?
Ich hätte mir vielleicht einen anderen Akzent aussuchen sollen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob
jetzt
ich
musst
das
du mit dem jetzt durchziehen.
Muss ich durchziehen. Okay, Entschuldigung, Leute.
Es ist nochmal kein Schweizer. Es ist ein Alien, ja?
Es ist ein
so,
Alien.
Anna, go.
Okay. Wo war ich stehen geblieben? Leo schluckt. Neben ihm starrt Mike das Wesen an, als hätte er vergessen, wie Blinzeln funktioniert. »Seid ihr Menschen?« bringt Mike schließlich hervor. Ein kaum merkliches Zögern, dann ein sanftes Kopfschütteln. »Nicht von eurer Welt.« Der Satz ist einfach, ohne Pathos, ohne Geheimnistuerei. Und gerade deshalb trifft er Leo tiefer als alles zuvor. »Nicht von eurer Welt.« Leo wagt einen Blick zum Schiff hinter den Gestalten. Aus der Nähe wirkt es noch gewaltiger. Keine Fenster, keine erkennbaren Triebwerke. Nur diese geschlossene Form, die eher gewachsen als gebaut scheint. »Warum seid ihr hier?« fragt er. Für einen Moment spürt Leo dieses leise Vibrieren hinter der Stirn, als würden Gedanken in eine für ihn verständliche Form gebracht. »Wir beobachten«, sagt die Gestalt schließlich, »lernen, begleiten.« »Begleiten, wohin?« fragt Mike. Ein beinahe trauriger Ausdruck huscht über das Gesicht des Wesens. »Eure Welt verändert sich. Schnell. Ihr steht vor Entscheidungen.« Leo versteht die Worte nicht ganz, aber er spürt ihr Gewicht. Die beiden anderen Gestalten bleiben im Hintergrund, still wie Zeugen. Leos Angst ist noch da, doch sie hat ihre Schärfe verloren. Etwas anderes tritt an ihre Stelle. Ehrfurcht. »Kommt ihr öfter hierher?« Die Gestalt nickt. »Schon lange. Länger, als ihr denkt.« Ein Windstoß fährt durchs Gras. Für einen Moment wirkt alles wieder normal. Leo starrt auf das Schiff hinter ihnen. Sein Herz klopft. »Dürfen wir näher kommen?« Die Gestalt mustert ihn ruhig. Dann nickt sie. Äußerlich geschieht fast nichts, doch Leo spürt sofort, wie sich etwas öffnet. Eine unsichtbare Spannung in der Luft löst sich. »Komm«, flüstert Mike. Sie gehen los. Das Rascheln des Grases klingt gedämpft, als hätte die Welt den Atem angehalten. Mit jedem Schritt wächst das Schiff vor ihnen. Seine Oberfläche schimmert in langsamer Bewegung, lebendig wirkend. Nicht wie Metall, sondern wie etwas Organisches. So, Oleg, jetzt kommen Sie auf die Rampe. Mhm. Leo und Mike stehen nun vor der Rampe des Schiffes. Leo atmet tief ein. Die Luft wirkt geladen, als würde sie auf etwas warten. Langsam setzt er den Fuß auf die Rampe. Er erwartet Kälte, Härte, etwas eindeutig Künstliches. Stattdessen spürt er Wärme, eine leichte Nachgiebigkeit, als würde das Material auf sein Gewicht reagieren. Mike folgt dicht hinter ihm. Keiner spricht. Oben erwartet sie kein dunkler Schacht, sondern ein sanftes, gleichmäßiges Licht ohne erkennbare Quelle. Drinnen ist es still. Ein weiches Leuchten erfüllt den Raum, ohne Lampen, ohne Schatten. Alles ist sichtbar und doch scheint nichts klar begrenzt. Der Raum wirkt größer, als das Schiff von außen vermuten ließe. Wände verlaufen in sanften Kurven ohne Kanten, nicht gebaut, eher gewachsen. Mike bleibt dicht hinter Leo, sein Atem geht schnell. Der Boden unter ihren Füßen dämpft jeden Schritt, kein Echo, kein Widerhall. Leo klatscht leise in die Hände, das Geräusch ist da, aber es stirbt sofort. Die Gestalt geht an ihnen vorbei und deutet in den Raum. Leos Blick sucht Halt, doch alles wirkt zu glatt, zu nahtlos. An einer Wand formen sich Auswölbungen. Erst wie Strukturen, dann erkennt er Sitzflächen. Er setzt sich vorsichtig. Das Material gibt nach und passt sich an, als würde es ihn bereits kennen. Mike setzt sich neben ihn. Vor ihnen beginnt eine Fläche in der Wand zu schimmern. Sterne erscheinen, Bewegungen zwischen ihnen, Strukturen aus Licht, die nichts mit Planeten gemein haben. Leos Atem wird schneller, nicht aus Angst, sondern aus Überforderung. Er ist an einem Ort, der jenseits dessen liegt, was Menschen für möglich halten. Die Gestalt steht ruhig vor ihnen. Ihre Präsenz ist still, aber spürbar. Und dann merkt Leo, dass sich hier etwas anders anfühlt. Schwerkraft ist zwar da, aber nicht so wie draußen, sondern als würde der Raum selbst entscheiden, wo oben und unten ist. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Die Wand beginnt erneut zu schimmern. Dieses Mal sehen sie das Tal, von oben, so hoch, dass die Hügel nur noch Wellen sind. Das ist hier, flüstert Mike. Eure Welt, sagt die Gestalt leise. Das Bild entfernt sich weiter, bis die ganze Erde sichtbar wird. Blau, weiß, lebendig. Warum zeigt ihr uns das? Fragt Leo. Antworten kommen erst als Gefühl, dann als Bilder. Menschen bauen, graben, kämpfen, Rauch, Feuer, Maschinen, Fortschritt und Zerstörung. Ihr steht am Anfang von etwas Großem, sagt die Gestalt. Eure Welt verändert sich schneller, als ihr es merkt. Städte wachsen, Lichter breiten sich aus, Linien durchziehen Länder. Wir beobachten Leben, nicht nur euch, viele Welten. Und warum auch uns? Fragt Mike. Eine kurze Stille. Weil ihr lernen könnt und weil ihr zerstören könnt. Die Worte hängen schwer im Raum. Wir greifen nicht ein, fährt sie fort. Nicht solange ihr euren Weg selbst finden könnt. Aber ihr seid hier, sagt Leo. Ein leiser, fast trauriger Ausdruck erscheint auf dem Gesicht des Wesens. Manchmal reicht Beobachtung nicht. Und zum ersten Mal begreift Leo, das hier ist nicht nur ein Wunder, es ist eine Warnung. Die Gestalt wendet sich von der leuchtenden Erdansicht ab und deutet in einen seitlichen Durchgang. Keine Tür, kein Rahmen. Die Wand öffnet sich lautlos, als würde das Material selbst zur Seite weichen. Leo und Mike tauschen einen Blick und folgen. Der Gang ist weder eng noch weit. Seine Breite scheint sich mit ihren Schritten leicht zu verändern. Die Wände schimmern in sanften Strömungen wie Licht unter einer festen Oberfläche. Fühlt sich an, als wären wir in etwas drin, flüstert Mike. Leo nickt. Nicht in einem Fahrzeug, sondern in etwas, das lebt, ohne lebendig zu sein. Sie passieren mehrere Räume, kaum Einrichtung und doch spürt man, dass jeder Bereich eine eigene Funktion hat. In einem Abschnitt ist die Luft kühler. Die Wände durchziehen wandernde Lichtmuster, die sich kreuzen und neu verbinden. Navigation, sagt die Gestalt, noch bevor Leo fragen kann. Damit steuert ihr das Schiff? Nicht mit den Händen. Leo versteht langsam. Hier gibt es keine Schalter, keine Instrumente. Das Schiff wird nicht bedient. Es wird verstanden. Gedanken lösen hier Bewegung aus. Räume werden geformt, nicht gebaut. Technik und Bewusstsein sind eins. Er bleibt vor den Lichtmustern stehen. Ist das eine Karte? Die Gestalt tritt neben ihn. Nicht wie ihr Karten kennt. Es ist Bewegung. Bilder entstehen in Leo, Sterne im Dunkeln, Räume dazwischen und etwas, das diese Räume nicht überbrückt, sondern faltet. Entfernung ist nicht fest, sagt die Gestalt. Sie ist veränderbar. Fliegt ihr schneller als Licht? Wir reisen nicht durch den Raum. Wir verändern ihn. Leo sieht vor sich, wie sich Orte nähern, ohne sich zu bewegen. Und Zeit? Fragt Mike. Zeit ist mit Ort verbunden. Wenn sich Raum verändert, verändert sich auch Zeit. Für euch ist Zeit ein Fluss. Für uns eher ein Feld. Ein Feld? Leo denkt an die Felder zu Hause. Etwas, das da ist, ob man sich hindurch bewegt oder nicht. Zum ersten Mal begreift er, dass diese Wesen nicht nur aus einer anderen Welt kommen. Sie leben in einer anderen Wirklichkeit. Und ihr kommt wegen uns hierher? Nicht nur, antwortet die Gestalt. Aber eure Welt ist jung, laut, voll Möglichkeiten. Ein Schatten liegt kurz auf ihrem Gesicht und voller Gefahr. Leo sitzt in einem Schiff, das Raum verändern kann, Zeit anders erlebt. Und diese Wesen sorgen sich um das, was Menschen aus ihrer Welt machen werden. Die Lichtbahnen an der Wand fließen ruhig weiter, doch Leo spürt, dass sie Teil dieses Gesprächs sind. »Ihr seid oft hier«, sagt er leise. »Es ist keine Frage mehr.« Die Gestalt sieht ihn an. »Oft und schon sehr lange.« Die Bilder tauchen in Leo auf. Feuerstellen in der Nacht, kleine Gruppen von Menschen unter riesigem Himmel, dann Städte aus Stein, Segel auf dunklen Meeren, rauchende Schlachtfelder, Fabriken, Lichter, die sich über die Erde ausbreiten. Sie waren da, immer in der Nähe. Warum zeigt ihr euch nicht? Weil ihr lernen müsst, ohne uns zu folgen. Aber ihr beobachtet uns doch, sagt Mike. Beobachten ist nicht führen. Der Unterschied liegt schwer im Raum. Wissen andere Menschen von euch? Fragt Leo. Ein kurzes Zögern. Einige. Bilder blitzen auf. Männer in Uniformen, abgesperrte Gebiete, Lichter am Himmel, die verfolgt werden. Dann ein anderes Bild. Ein Mann in einer belebten Straße, unauffällig und doch mit einem kaum wahrnehmbaren fremden Echo um sich. Leo schluckt. Ihr lebt hier? Einige von uns, um zu verstehen. Nicht wie schützende Wesen. Eher wie stille Beobachter, die so nahe kommen können, dass man sie nicht erkennt. Warum sagt ihr uns das? Die Gestalt hält seinen Blick stand. Weil du gefragt hast. Keine Warnung, kein Pathos, nur Wahrheit. Dann verändern sich die Bilder. Rauch steigt in den Himmel, Städte zerbrechen, Menschen rennen, fallen, Lichter heller als die Sonne. Und danach nur noch Dunkelheit. Mike greift nach Leos Arm. Das ist die Zukunft? Möglich, sagt die Gestalt. Nicht Schicksal. Warum zeigt ihr uns das? Wir sind doch nur Kinder. Weil ihr hören könnt. Die Worte treffen tiefer als die Bilder. Ihr werdet stark, fährt sie fort. Sehr schnell. Eure Werkzeuge werden zu Waffen. Raketen steigen auf. Explosionen zerreißen Himmel. Ihr habt die Fähigkeit, eure Welt zu zerstören, sagt sie. Und bald auch andere. Andere? Wenn ihr den Raum erreicht, ohne euch selbst zu verstehen. Leo denkt an das Schiff, an Raum, der sich falten lässt, an Menschen, die eines Tages dorthin wollen, mit demselben Instinkt, mit denen sie Kriege führen. Warum stoppt ihr uns nicht? Fragt Mike. Die Gestalt wirkt traurig. Weil Entwicklung nicht erzwungen werden kann. Frieden, der von außen kommt, bleibt nicht. Aber ihr helft manchmal, sagt Leo. Ein langsames Nicken. Wenn alles kippt. Leo sieht die Erde, schwebend im Dunkeln, schön zerbrechlich, voller Menschen, die nichts ahnen. Zum ersten Mal fühlt er sich nicht nur klein, sondern verantwortlich. Langsam verblassen die Bilder, nur das weiche Licht bleibt. Leo sitzt still, die Hände fest ineinander gekrallt. Die Gestalt tritt näher. Weil ihr fragt und weil ihr zuhört. Nicht Wichtigkeit zählt, sondern Offenheit. Willst du uns wiedersehen? Fragt Mike. Ja, sagt sie ruhig. Nicht oft, aber wieder. Leo spürt gleichzeitig Trost und Schwere. Ein Teil von ihm will zurück ins einfache Leben, ein anderer weiß, dass das nie wieder möglich sein wird. Das Licht im Raum verändert sich kaum merklich. Der Besuch neigt sich dem Ende zu. Der Rückweg zur Rampe fühlt sich kürzer an als der Weg hinein. Vielleicht, weil Leo jetzt weiß, was draußen auf ihn wartet. Die Schwere der Erde, die Schwerkraft der Normalität. An der Schwelle dreht er sich noch einmal um. Der Raum hinter ihm wirkt nicht leer, obwohl er kaum etwas enthält. Eher wie ein Ort, an dem Dinge geschehen, die Menschen nicht sehen können. »Werden wir uns erinnern?«, fragt er. Die Gestalt nickt. »Ihr schon.« Der Satz ist merkwürdig formuliert, doch Leo hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie treten hinaus ins Licht des späten Nachmittags. Das Tal liegt ruhig da, als wäre nichts geschehen. Der Wind ist zurück, fährt durch das Gras, bringt Bewegung in die Welt. Das Schiff hebt sich wenig später lautlos vom Boden. Kein Druck, kein Donner, nur ein sanftes Entfernen, bis es gegen den Himmel kleiner wird. Und schließlich verschwindet, als wäre es nie da gewesen. Leo und Mike stehen lange da, zwei Jungen im Gras, mit einem Geheimnis, das größer ist als ihr ganzes Leben.
Boah. So. Ja, sagst du was?
Ja, sag du mal, was ist dein... Eindruck. Was ich halt, okay, nee, ich muss mal sagen, weil wir sagen jetzt natürlich, es ist eine angeblich wahre Geschichte. Ich sage gleich später noch mehr dazu, wo ich sie gefunden habe und so weiter. Aber es gibt halt eben diese Tagebuchaufzeichnungen eines 11-Jährigen, die die Tochter dann irgendwann mal gefunden hat.
Also die Tochter des 11-Jährigen.
Später, genau. Und ich würde schon sehr flashig finden, wenn ein 11-Jähriger, der eben nicht mit Star Wars, Star Trek, Stargate und so weiter im Fernsehen aufwächst und mit 1000 Science-Fiction-Büchern im Regal, sich sowas einfach ausdenken kann. Auch das mit Raum und Zeit und...
Ja. Solche Details sind dann schon interessant, weil das ist ein sehr, also das ist eine sehr verbreitete Sicht auf Besucher aus dem All, dass die uns beobachten, dass die Entwicklung, die Menschheitsentwicklung oder die Planetenentwicklung auch so ein bisschen beobachten, dass die als stille Beobachter sich Sorgen machen um halt Entscheidungen der Menschheit oder Wege der Menschheit und so weiter. Und das ist so sieht man, finde ich, Aliens idealerweise, dass die so, wenn die so weit entwickelt sind, dass sie nicht wie irgendwie entweder Klingonen oder Romulaner oder sowas rumfliegen und einfach nur dieselben Arschgeigen, selben imperialistischen Arschgeigen sind, die einfach nur wahnsinnig moderne Technik haben, sondern dass die halt so weit entwickelt sind, dass die halt auch checken, hey, es gibt richtige und falsche Wege für einen Planeten.
Ja, aber das ist ja die Angst der Aliens, dass wir Menschen uns so schnell weiterentwickeln, aber halt sich unsere Moral nicht verändert und dass wir halt dann losfliegen und das Gleiche mit anderen Welten machen.
Also gib so einem Trump jetzt einfach eine Rakete, mit der Raum und Zeit falten kann, dann faltet er das mal so, dass der sich irgendwo wieder... weiß nicht, irgendwie Geld in die Tasche steckt, also keine Ahnung.
Ja, oder einen fremden Planeten erobert und so.
Ja, meinst du, Grönland?
Also
es ist eine völlig berechtigte Sorge, einerseits, wenn ich sage, ja, es ist wahr, dann fände ich das eine sehr, sehr schöne, sagen wir, ich wünsche mir das ja auch, dass endlich mal jemand hier vorbeikommt und sagt, so, jetzt ist aber mal Schluss mit dem Kasperle-Theater hier. So, und so wird's gemacht. Und wenn nicht, dann ist es aber auch ein sehr verständlicher Fantasiegedanke, dass man einfach, dass jemand einfach kommt und einem diese Verantwortung endlich, diese schwere Bürde des Weltgeschehens aus der Dings nimmt und sagt, hey, alles gut, wir passen auf
aber
euch
auf.
Aber
das ist ja genau das Thema, dass die halt meinen, wir müssen es selbst checken und die schreiten halt dann quasi echt nur ein, bevor wir den Atomknopf drücken.
Naja, mittlerweile bin ich auch schon happy, wenn die das machen würden. Da bin ich auch schon
so,
voll fein mit.
Es gibt ja auch so Geschichten und Gerüchte, dass das schon passiert sein soll.
Ja, kommen wir nachher noch ein bisschen zu.
Ja, oder beziehungsweise in der nächsten Folge.
Ja, interessanterweise. Ich finde, es hat... Also stimmt, jetzt, wenn man auf die Zeit guckt, okay, lass eine Doppelfolge
machen.
Wir machen eine Doppelfolge!
Aber Leute, wir hauen euch die einfach gleich bam bam raus.
Ja,
nicht
wir hauen
uns
die gleich hinterher. Aber interessanterweise ist es, das hat tatsächlich was mit dem zu tun, worüber ich reden wollen würde. Und jetzt sehe ich halt wirklich, ja stimmt, das könnte hinhauen mit dem Jungen, der das in den 30ern die kennengelernt hat. Und die stillen Beobachter der Welt und dass die jetzt so ein bisschen mitmischen im Weltgeschehen. Ja.
Genau, ich wollte noch was erzählen zum Werdegang von Leo und Mike. Also die Jahre vergehen und die werden halt erwachsen und gehen beide zur Marine. Guck mal, Oleg, da habe ich dir sogar ein Foto mitgebracht. Mhm. Da, wo das Eselohr ist, einmal aufschlagen bitte.
Welches?
Hier.
Welches? Ja, wo?
Hier ist ein Eselohr. Ich mache immer also Eselsohren in die Bücher und Oleg hasst es.
Knickt einfach die Bücher.
Das sind die beiden. genau, Leo.
Dvorak und sein jüngerer Bruder Mike.
Und Mike hat quasi nur so eine Grundausbildung absolviert und wurde dann irgendwas anderes. Aber Leo, der ältere Bruder, der hat richtig Karriere gemacht bei den Marines und der hat sich halt auch bewusst dafür entschieden, dass er quasi an der Quelle sitzen will. Ne? Also zu dem, der möchte gern wissen, was sind die neuesten Waffen, die entwickelt werden und so weiter und so fort. Dass er da eben an der Quelle sitzt. Und den Mike, warum grinst du jetzt so?
Schauen irgendwie lustig aus.
Ja, wir posten gleich die beiden. Erstens finde ich schon null bisschen, aus wie Brüder.
Ja, null. Die schauen gar nicht aus, werden sie auch nur ansatzweise verwandt.
Also nicht wie unsere Kinder, die auch schon wie zwei Clones.
Und die schauen einfach lustig aus. Der eine schaut ein bisschen aus wie so ein riesengroßes Babyface. und der andere schaut aus wie ein mini kleiner, wie so ein alter Mann. Mit aber in der Kinderuniform. Egal.
Naja, genau. Und Leo eben macht dann Karriere bei den Marines und wird auch ein relativ hochrangiger Offizier. Und die Aliens, die haben ihm halt im Laufe der Jahre immer wieder Besuche abgestattet, sozusagen. Das Ding ist, er hat es halt nie erzählt und ich glaube...
Er hat es halt nie fotografiert,
er hatte keine Beweise.
Da fängt der Fehler schon mal an.
Ich glaube, das Ding ist halt, ist halt schwierig, wenn du dich hinstellst und sagst, ich war im Alien-Raumschiff.
Kann man Selfie machen?
Ja.
Was meinst du, er hat es nie erzählt? Also er hat
die Geschichte...
Ach so, das ist nur Tagebucheinträge.
Mike und Leo, genau. Haben das nie erzählt, sondern es war so wie ein Geheimnis unter ihnen.
Ja, aber...
Zu Leo kamen die Außerirdischen öfters, also noch ein paar Mal, im Laufe der Jahre, so wie alle Jahrzehnte mal. Der hat es auch dokumentiert. Die Tochter hat es dann irgendwann bekommen und die hat dann die Geschichten, weil der, so wie ich verstanden habe, war dann Leo schon tot, Mike noch am Leben und die hat die Geschichten halt mit dem Mike dann nochmal abgestimmt, also so quasi, genau, und der hat ja das alles dann nochmal bestätigt, dass das damals
ja, verrückt.
Genauso passiert ist. Genau, und okay. Das letzte Treffen, beim letzten Treffen steht Leo neben seinem Wagen auf einer einsamen Straße. Die Nacht ist klar, das Schiff erscheint lautlos, er weiß, dass es ein Abschied sein wird. Werden wir es schaffen, fragt er. Eine lange Stille folgt. Dann, ihr habt die Fähigkeit dazu. Keine Garantie, aber Hoffnung. Das Schiff steigt auf und verschwindet zwischen den Sternen. Leo bleibt zurück. Er versteht nun, es ging nie darum, die Welt zu überzeugen, sondern darum, sie zu verstehen. Genau, da war er dann irgendwie schon ein älterer Mann. Also die haben ihn echt...
sein Leben lang begleitet.
Also genau, sein Leben
also
lang
begleitet. Also das heißt, die haben ja auch Zweiten Weltkrieg dann gemacht, ja, ne? Das
absolut,
heißt, das letzte Treffen war
und
nach
das
dem Zweiten Weltkrieg.
Und das waren ja auch die Sachen, die sind dann eingetroffen, das steht auch da drinnen in der Geschichte, da die Sachen, wie es die Aliens prophezeit haben und ihnen gezeigt haben, sind dann halt auch teilweise eingetroffen. Also Atombombenexplosionen, das war ja auch alles erst danach.
Ja, darf ich dich was zu diesem Buch hier fragen?
Ja, genau. Die Geschichte übrigens kommt aus dem Buch von Timothy Goode. Das ist ein sehr renommierter Ufologe, also halt unter den Ufologenkreisen. Und das Buch heißt Die Erde, ein Projekt der Aliens. Genau, und da drinnen, ich meine, das
ist... Und war der Untertitel? Die schockierende Wahrheit hinter der größten Vertuschung in der Geschichte der Menschheit. Das muss natürlich mit vorlesen.
Ja, genau. Und das ist halt der fetteste Schinken, den ich, glaube ich, besitze. Da sind wahnsinnig viele Sammlungen von Berichten drinnen über mögliche außerirdische Kontakte und halt auch teilweise über Regierungsgeheimnisse und so weiter. Da kommen sicher noch andere Stories aus dem Buch im Laufe der Zeit. Genau, und der Untertitel ist spannend, weil der wird eigentlich gleich unsere nächste Folge einleiten, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, machen wir hier mal Schluss.
Genau, und in der nächsten Folge werden wir einfach mal ein wenig über Ufologieentwicklung sprechen und über die Doku, die, wann ist die erschienen? Dieses Jahr erschienen? Letztes Jahr erschienen.
Ende November.
Letztes Jahr Ende November erschienen Doku auf Amazon Prime, nämlich Age of Disclosure.
Yes. Ja gut, dann würde ich sagen, bis gleich.
Bis gleich. Bye. Bis gleich. Bye.